Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Fast jeder Sechste erlebt körperliche Gewalt in der Partnerschaft. Frauen deutlich häufiger als Männer. Doch nur ein sehr kleiner Teil dieser Taten wird angezeigt. So jedenfalls eines der Ergebnisse einer aktuellen Dunkelfeldstudie. Da war das Bundesinnenministerium und das BKA beteiligt. Wie kann also Opfern geholfen werden? Was tun, um solche Taten zu verhindern? Häusliche Gewalt. Was dagegen tun? Das ist unser Thema in den nächsten 2 Stunden. 80% der Gewalt wird gegen Frauen begangen. Aber es gibt auch die andere Gewalt. Und wir wollen wissen, was man dagegen tun kann. Wer ist da am meisten gefragt? Politik, Gesellschaft? Ist das Bewusstsein überhaupt dafür da? Und wie ist es bei Ihnen? Haben Sie vielleicht auch schon diese Erfahrungen machen müssen? Und bei uns sind Evon Schönhüb. Sie ist Sozialberaterin, Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle Frauenraum in Berlin. Das ist eine Beratung für gewaltbetroffene Frauen. Und hier im Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Und Max Lindner ist bei uns. Er ist, oder besser, in einem Studio in Magdeburg uns zugeschaltet. Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt. Das heißt, er kümmert sich um die Männer, die zu Tätern werden oder geworden sind, und bietet unter anderem auch Antigewalttrainings an. Schönen guten Morgen, Herr Lindner.
Guten Morgen aus Magdeburg.
Evon Schönhüb, wer kommt zu Ihnen?
Zu uns kommen von Gewalt betroffene Frauen ab 18, also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben Frauen mit Migrationshintergrund, auch deutsche Frauen, die zu uns kommen, Frauen, die Deutsch sprechen oder vielleicht eine ganz andere Sprache, die kommen zu uns, weil sie erstmal darüber reden wollen, was ihnen zu Hause passiert. Es gibt Frauen, die kommen erstmal, um das überhaupt einordnen zu können, ist das häusliche Gewalt, die ich zu Hause erlebe? Und das sind so die Klientinnen, die den Weg zu uns finden.
Also es geht um die Frage, was ist häusliche Gewalt? Wir haben ja vielleicht alle einen Begriff davon, eine Vorstellung davon, dass es oft dann einfach physische Gewalt ist, Misshandlung. Aber wie weit geht dieser Begriff?
Also das ist oft eine Mischform. Also es ist natürlich sehr häufig die körperliche Gewalt, weswegen Frauen zu uns in die Beratung kommen. Aber es ist die psychische Gewalt, steht auch im Raum, Demütigung, verbale Gewalt. Wir haben Frauen, die von Stalking betroffen sind. Frauen, wo es auch um finanzielle Gewalt geht, um soziale Gewalt, also die total isoliert sind, kein Netzwerk haben, vielleicht auch isoliert werden von der Familie, von den Freunden, vom Umfeld.
Was wäre finanzielle Gewalt?
Zum Beispiel, wenn der Frau quasi kein Zugang zum Familieneinkommen gewährt wird. Oder dann, wenn es halt auch zu einer Trennung kommt, dass es nach Gewalt gibt, dass kein Unterhalt gezahlt wird. Genau, das ist so das, was wir erleben.
Dann gibt es ja auch noch, glaube ich, sowas wie digitale Gewalt, kann
genau.
man das auch sagen?
Also das, da gibt es auch Klientinnen, die zu uns kommen. Da geht es darum, dass die Frauen getrackt werden über das Telefon, also oft kontrolliert werden oder dass halt auch in den digitalen Netzwerken, dass den Frauen gedroht wird, zum Beispiel Bilder von den Frauen zu veröffentlichen, Videos, Aktvideos. Genau, also mit solchen Sachen werden die Frauen dann erpresst.
Diese Kontrollversuche von Männern, das ist ja wirklich weit verbreitet, das würde man auch schon zu häuslicher Gewalt mitrechnen.
Ja.
Das heißt, diese Frauen können sich auch an Sie wenden.
Können sich auch bei uns wenden, an uns wenden, genau.
Das wären ja Zehntausende, Hunderttausende, die zu Ihnen kommen müssen.
Das ist relativ viel.
Max Lindner, wer kommt zu Ihnen?
In unserer Einrichtung kommen die Menschen, die die Gewalt ausüben, und das sind natürlich vornehmlich Männer. Es gibt auch Einrichtungen, die auch mit anderen Menschen arbeiten, die Gewalt ausüben, aber vornehmlich richtet sich unser Programm an erwachsene Männer, die in ihren Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften Gewalt gegen ihre Partnerinnen ausgeübt haben.
Das heißt, es geht vor allem Männer gegen Frauen. Das ist sozusagen das, was Sie dort betrifft. Und Sie bieten dort was genau an?
Wir bieten ein Programm an, das ist ein psychosoziales, verhaltensorientiertes, kognitives Gruppenprogramm, das mit einer Anamnesephase beginnt im Einzelsetting, wo geschaut wird, sind diese Männer bei uns richtig, weil wir auch sehr genau schauen müssen, ist das ein internalisiertes Verhalten oder geht es um irgendeine Problematik in der Persönlichkeit? Diese Menschen sind dann bei uns nicht mehr richtig, wenn wir von so pathologischen Gewalttätern sprechen. Und dann geht es in ein Gruppenprogramm von mindestens 25 Sitzungen, zwei Stunden. Und da wird mit den Männern dann in der Gruppe gearbeitet.
In der Gruppe, das heißt, die Männer sind dort in der Gruppe, es sind keine Einzeltherapien?
Nein, das ist vornehmlich ein Gruppenprogramm und das ist auch ganz bewusst so gewählt und das ist auch ein Teil des Wirkungsfaktors dieses ganzen Programms, dass die Männer auch sich gegenseitig darin unterstützen, von diesem Verhalten loszukommen.
Das funktioniert?
Ja,
wie?
Tatsächlich. Also funktionieren tut es natürlich über diese Auseinandersetzung erstmal mit dem Thema. Und wir hatten ja gerade schon, Frau von Schönhüb hat es ja gesagt, steht erstmal die Frage im Raum, ist das denn schon häusliche Gewalt? Und genau mit dieser Frage kommt auch ein Teil der Männer zu uns, beziehungsweise man muss dazu sagen, der größte Teil der Männer, die in unsere Einrichtungen kommen, kommen quasi im ersten Schritt mit einer extrinsischen Motivation. Ich sage immer so ein bisschen, ihnen hat irgendjemand über die Schwelle bei uns geholfen. Es gibt eine große Hemmung bei Männern, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, weil das einfach in ihrer Sozialisation, in ihrem Identitätsbild als Mann gar nicht vorgesehen ist, sich Unterstützung zu holen.
Wer wäre diese jemand? Also ich meine, manchmal sind es ja auch Gerichte, ne? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, also mit dem neuen Gewaltschutzgesetz zum Beispiel Antigewalttrainings auch anzuordnen.
Genau, also es gibt entweder Auflagen von einem Gericht, die tatsächlich auch strafbewehrt sind. Der größere Teil meldet sich allerdings über andere Wege und das sind oft Familienberatungsstellen, das Jugendamt, die Partnerinnen, die sagen, hol dir Hilfe, änder dich oder ich bin weg. Und das hat sich auch bewährt, dass diese Männer einfach diesen kleinen Schubs kriegen, den sie brauchen, um bei uns anzukommen. Die Arbeit müssen sie selber machen und sich dieser ganzen Geschichte stellen. Aber sie über die Schwelle zu schieben, finde ich, ist legitim.
Das heißt also, das sind auch schon Männer, die in erster Linie es ehrlich wollen und nicht etwa vor einem Gericht bestehen müssen.
Na, das ehrlich wollen, das ist immer so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen eine Mischkalkulation. Am Anfang sind sie über die Schwelle geschoben, da sträuben sie sich vielleicht noch ein bisschen und tatsächlich die es bis in das Gruppenprogramm schaffen, die diese Anamnesephase überstehen, die haben schon ein gewisses Maß an Mitwirkungsbereitschaft. So. Und das ist ja auch ein großes Thema, dass die Männer lernen, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie getan haben. Weil das ist ein ganz typischer Effekt für ein Mensch, der etwas Schlechtes getan hat, versucht natürlich schnell erstmal die Verantwortung woanders zu suchen und nicht bei sich selbst. Und das ist ein wichtiger Teil am Anfang des Programms, den Männern aufzuzeigen, wo sie verantwortlich sind für das, was da geschehen ist. Beziehungsweise nicht, was geschehen ist, sondern was sie getan haben.
Reden wir denn da, Eva von Schöne, vielleicht auch die Frage an Sie oder an Sie beide. In beiden Bereichen von denselben Definitionen von häuslicher Gewalt ist Männern das oder ist Frauen das viel bewusster, was häusliche Gewalt sein kann, als Männern, was die ganze Bandbreite angeht?
Das ist zum Teil auch also ein Thema, das habe ich ja vorhin gesagt, dass man erstmal einordnen muss zusammen mit den Frauen. Und bei Frauen ist es oft so, dass die Verantwortung bei sich sehen. Und da arbeiten wir auch mit den Frauen dran, dass wir sagen, okay.
Also die Schuld bei sich.
Genau, sehen. Okay. Die suchen aber zum Teil die Schuld bei sich, dass, weil halt auch vom Mann oft suggeriert wird, okay, du hast mich eifersüchtig gemacht, deswegen bin ich ausgerastet. Oder ganz klassisch, das Essen stand nicht pünktlich auf dem Tisch.
Das ist ein Klassiker in Anführungszeichen.
Genau. Ja, also es gibt so Szenarien, wo Frauen sich mit in der Verantwortung sehen.
Was sind so typische Szenarien noch?
Zum Beispiel, dass diese Eifersucht ist ein Thema, was den Frauen oft begegnet, dass sie vielleicht Arbeitskollegen hat, mit denen Kontakt hat und dann gesagt wird, okay, du triffst dich doch mit denen und provozierst mich damit, ne, mit meinem Verhalten.
Provozierst mich wozu?
Zu Gewalt.
Und schon da ist zu es, physische Gewalt.
Ja, und dann,
wir haben ja gerade häusliche Gewalt, ich versuche es gerade zu verstehen, wir haben häusliche Gewalt ja schon sehr weit definiert.
Und da ist es wirklich wichtig zu sagen, die Verantwortung liegt da bei dem Mann, der die Gewalt ausübt und es gibt keine Entschuldigung für Gewalt. Also keine Ausrede dafür, dass Gewalt passiert.
Absolut. Also das kann ich nur ergänzen. Ja. Das ist auch die Haltung, die wir in unseren Einrichtungen und in unseren Programmen natürlich den Männern gegenüberbringen. Dass das, also das ist für, das ist keine Rechtfertigung und keine Erklärung für Gewalt gibt im Sinne von die Verantwortung kann man irgendwie dafür abgeben. Sie haben gerade so ein bisschen gesagt, häusliche Gewalt sei breit definiert. Ich würde es fast ein bisschen andersrum formulieren. Häusliche Gewalt ist in ihrer Perfidität unwahrscheinlich vielfältig und sehr geschickt, in dem, dass sie sich quasi in jeden Lebensbereich und jedes Tun einschleichen kann. Und ich sage jetzt einschleichen nicht, um es zu relativieren, sondern einfach, es ist so, es können so viele feine Nuancen sein und das finde ich ganz, ganz wichtig. Die Männer kommen zu uns und sagen, naja, ich bin jetzt hier, weil ich meiner Partnerin eine Ohrfeige verpasst habe oder sie anderweitig irgendwie körperlich vor allen Dingen angegangen bin. Und wenn wir dann mit den Männern daran arbeiten, auch tatsächlich zu gucken, was gibt es überhaupt für Gewaltformen und was gehört da alles dazu, dann ist das Entsetzen meistens relativ groß, weil die feststellen, ich übe ja schon viel, viel länger und viel, viel mehr Gewalt aus, als ich eigentlich angenommen habe.
Das Bewusstsein bei den Männern muss noch deutlich mehr geschärft werden.
Absolut.
Wo Gewalt wirklich beginnt. Eine Frage, die wir auch gerne an Sie stellen würden, und von Ihnen gern hören würden, was ist Ihr Eindruck? Wo beginnt eigentlich häusliche Gewalt für Sie? Rufen Sie uns gerne an unter dieser Nummer 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Das ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, unter der Sie Eve von Schönhilb erreichen können. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle Frauenraum in Berlin. Das ist eine Beratung für gewaltbetroffene Frauen. Oder auch Max Lindner. Er ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt. Kümmert sich vor allem um die Männer, die ja in überwiegender Zahl die Täter sind. Eve von Schönhilb, wir haben schon über Ihre Beratungsstelle Frauenraum kurz gesprochen, was Sie anbieten. Sie tun es auch in 7 verschiedenen Sprachen. Wer kommt zu Ihnen? Darüber haben wir schon gesprochen. Aber was genau passiert dann, wenn jemand zu Ihnen kommt? Welche Möglichkeiten, welche Hilfen können Sie anbieten?
Also wir bieten natürlich vorwiegend die psychosoziale Beratung an, aber wir unterstützen auch ganz praktisch bei Antragstellungen. Zum Beispiel kommen die Frauen zu uns nach Wegweisung durch die Polizei, wollen eine Verlängerung dieser Wegweisung beim Familiengericht beantragen.
Was heißt das, Wegweisung? Sie werden
weggeschickt. Das heißt, sie werden von der Wohnung weggewiesen aufgrund häuslicher Gewalt für 14 Tage. Und die Frauen haben die Möglichkeit, das
Männer
zu verlängern.
Männer werden von der häuslichen Wohnung weggewiesen.
Genau.
Das meinen Sie.
Genau.
Und, da kann man, muss es kurz klären. Also da kann man 14 Tage als Frau geschützt in der eigenen Wohnung bleiben.
Wenn man denn die Polizei ruft. Ne? Also man muss die Polizei
rufen. Im Moment
rufen,
der Tat.
Nach der Tat, und die Polizei entscheidet dann, ob sie diese Wegweisung machen oder nicht.
Das entscheidet die Polizei am Ort des Geschehens.
Genau. Also die befragen die Frau getrennt von dem Mann und können dann diese Wegweisung machen und geben dann ganz viel Informationsmaterial auch den Frauen mit und empfehlen oft den Frauen auch zum Familiengericht zu gehen, diese Wegweisung.
Ich muss das kurz verstehen. Also in dem Moment, wo Gewalt passiert, eine Frau ruft an bei der Polizei. Das ist ja, das erfordert ja schon einen gewissen Mut in diesem Moment,
Absolut.
Das zu tun. Viele tun es ja eben nicht, weil sie eben Angst haben vor dem Mann und vor möglichen Konsequenzen. Dann tun sie es, die Polizei kommt. Das dauert ja auch einen Moment, bis sie kommt.
Richtig.
Da beginnt ja auch schon mal das Problem. Dann muss die Frau ja Zugang zu ihrem Telefon haben, muss im Moment
absolut.
Auch, sie nicken, all diese Probleme offenbar beschäftigen sie ja auch. Dann kommt die Polizei, überrascht vermutlich den mutmaßlichen Täter.
Oder auch nicht, sagt man immer nicht. Ne? Also oft bekommen die Männer
Was
schon mit,
dann?
Dass die Frauen die Polizei gerufen haben. Und dann werden die in unterschiedlichen Räumen befragt und dann gibt es was die Frau quasi der Polizei erzählt,
dass
was passiert ist.
Beide werden mitgenommen. Was meinen Sie mit unterschiedlichen Räumen? In der Wohnung?
In der Wohnung. Werden voneinander getrennt und dann befragt. Also die Frau oft von einer Kollegin der Polizei und der Mann von einem Polizisten. Und genau, dann gibt es unterschiedliche Darstellungen natürlich von dem, was passiert ist. Und dann entscheidet die Polizei in diesem Zusammenhang, ob sie diese Wegweisung machen oder nicht.
Aber werden da aus Ihrer Sicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen von der Polizei?
Also ich muss sagen, oft. Also in Berlin machen wir gute Erfahrungen mit der Polizei. Die sind oft in diesen Situationen und die können diese Situation ganz gut einschätzen.
Ja. Entschuldigung, da kann ich vielleicht schon mal einhaken. Die Frage ist ja, was können wir gegen häusliche Gewalt tun? Und da ist für mich ein wichtiger Punkt. Das ist diese Einsatzkräfte gut zu schulen. Ja, das ist, wenn das in Berlin gut funktioniert, ich habe da durchaus unterschiedliche Erfahrungen, die regional sehr unterschiedlich sein können, wie gut die Einsatzkräfte in diesem Kontext aufgestellt sind. Und die gut zu schulen, ihnen die da sicher zu machen, ist ein wichtiger Punkt.
Sie beraten ja in Sachsen-Anhalt, muss man dazu sagen. Sie sind in Magdeburg und in Halle aktiv. Genau. Dort sind Ihre Beratungsstellen. Da ist vielleicht nochmal eine andere Szenerie als vielleicht in Berlin vermutlich. Das ist absolut. Offenbar in der Republik unterschiedlich gelagert.
Ist auch in Brandenburg wahrscheinlich anders als in Berlin schon. Ne? Mhm. Also es ist wirklich wichtig, dort auch Polizei weiterzubilden zu diesem Thema. Mhm. Ja. Genau, und dann weisen die Polizisten vor Ort darauf hin, dass sie die Möglichkeit hat, das zu verlängern beim Familiengericht. Ja, dann kann sie beim Familiengericht nach dem Gewaltschutzgesetz beantragen, die Zuweisung der Wohnung.
Das ist besser geworden mit dem neuen Gewaltschutzgesetz.
Auf 6 Monate.
Mhm. Ja. Und in der Zeit wendet sie sich an Sie. Und sie
genau,
helfen.
Und wir unterstützen bei diesen Anträgen. Was wir auch machen, dass wir natürlich in die Frauenhäuser vermitteln, in die Zufluchtswohnungen, wenn Frauen das wünschen. Wir arbeiten parteilich, das heißt, wir versuchen immer die Wege zu gehen, die Frauen wollen. Es gibt Frauen, die wollen nicht ins Frauenhaus, die wollen sich vielleicht eine Wohnung suchen. Da unterstützen wir bei der Wohnungssuche. Das kann gerade in Berlin sehr, sehr lange dauern und unterstützen dann auch auf dem Prozess dahin. Also was braucht sie für eine neue Wohnung?
Hm. Ralf Karkowski ruft uns an aus Alzey in Rheinland-Pfalz. Schönen guten Morgen.
Ja.
Guten Morgen. Schön, dass Sie anrufen.
Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Die Frage war, was ist Gewalt? Und ich mache mich ja schon recht lange damit rum, herauszufinden, wie man Gewalt definieren könnte. Und ich hatte mich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Und,
aus beruflichen Gründen? Oder
wo es darum geht... Das war im Rahmen einer langen Nacht, bin ich da drauf gestoßen. Ja, aber auch aus beruflichen Gründen, klar. Ich bin Logopäde, arbeite systemisch familientherapeutisch. Und in dem Kontext habe ich es immer wieder damit zu tun, mit Gewalt, auch mit häuslicher Gewalt und dem Umgang, auch mit meiner Gewalt. Und ich habe versucht herauszufinden, was das eigentlich ist und wie man dem begegnen kann. Und habe gedacht, wenn ich der Idee folge, dass ein Mensch das tut, also die Motivation für das, was er macht, dass das in seinen Bedürfnissen, in der Befriedigung seiner Bedürfnisse liegt. Und mit Bedürfnissen meine ich jetzt Bedürfnis nach Unversehrtheit, Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, nach Selbstständigkeit, also Autonomie. Diese Bedürfnisse werden bedroht oder verletzt, dann wird man das als Gewalt erfahren. Und das heißt, es kann also eine Gewalterfahrung geben, die praktisch intendiert ist durch jemand anderen oder eben die einfach besteht, also was durch einen Unfall zum Beispiel oder sowas, ja, die also eintritt. Das heißt, jetzt wird meine Unversehrtheit wird bedroht oder verletzt und daraufhin fange ich an, in irgendeiner Form zu reagieren. Also ich versuche also, mich selbst zu schützen oder den Zustand abzumildern oder am besten zu beenden. Das heißt, das kann das dazu führen, dass ich selbst in Gewalt gehe, um praktisch meinen Unversehrtheitszustand wiederherzustellen. Und wenn man es so betrachtet, dann kann man Opfer und Täter betrachten und kann jeweils gucken, zumindest erstmal verstehen, was hier passiert. Und dann findet man vielleicht auch Ansätze, zum Beispiel eben halt auch dem Gewalttäter dabei zu helfen, besser mit seiner Unversehrtheit oder mit seinem Bedürfnis.
Das wäre ja ein psychologischer Ansatz. Max Lindner, bringt das die Debatte weiter?
Naja, also grundsätzlich ist es ja so, also ein Teil der Geschichte gehe ich voll mit, und zwar ist es ja so, dass natürlich viel von unserem Handeln durch unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle bestimmt wird. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen in diesen Debatten, dass wir quasi erfahrene Gewalt nicht als Rechtfertigung für ausgeübte Gewalt irgendwie in den Raum stellen. Und
also biografische Prägungen meinen Sie zum Beispiel?
Ja, oder auch so die Geschichte, ja, ich wurde ja vorher beleidigt oder so, wenn es um das Thema geht, es gab einen Konflikt in der Partnerschaft.
Evan Schülp nickt gerade.
Sie
kennt dieses Phänomen offenbar.
Und dann wird da irgendwie, kommt eine Beleidigung und da steht, das kann ja durchaus sein. Jeder Mensch, der schon einmal einen anderen Menschen geliebt hat und in einer Partnerschaft war, hatte auch schon mal einen Konflikt. Und auch jeder Mensch, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, war auch schon grenzüberschreitend in seiner Partnerschaft in den Konflikten. In Form von, was weiß ich, verbaler, einer Beleidigung oder irgendwie sowas, einer Abwertung. Und das wird gerne im ersten Versuch bei den Männern natürlich genutzt und da wird gesagt, ich habe ja Gewalt erfahren, ich wurde ja beleidigt. Und dann kommt der entscheidende Satz, was hätte ich denn tun sollen? Und das ist der entscheidende Punkt, der leider beschreibt, wie handlungsfähig die Männer in diesem Augenblick sind und da
wie
kommt
sie eigentlich Entscheidungen treffen können, nämlich gegen die Gewalt, ne? Könnten sie genau. In dem Moment.
Na, das können sie noch nicht. Dafür müssen
sagen
sie zu uns kommen.
Ja.
Das sage ich über die unsere Teilnehmer. Und der Anrufer hat es ja schon so ein bisschen gesagt, es geht um Bedürfnisse und Gefühle. Und ein wichtiger Punkt ist, die Männer sagen, was hätte ich denn tun sollen? Und leider stimmt das, dass die Männer oft in diesen Momenten keine andere Idee haben, was sie hätten tun können, weil sie auch überhaupt nicht wissen, was gerade mit ihnen geschieht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Auch nochmal ganz wichtig, das ist keine Rechtfertigung für irgendetwas. Aber es ist so, dass die Männer zu uns kommen und überhaupt keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben und damit auch keine Zugriffsmöglichkeit auf ihre Bedürfnisse haben. Es geht ihnen irgendwie und sie wissen überhaupt nicht, was das ist. Und das ist ein wichtiger Teil des Programms, tatsächlich Zugang zu Gefühlen und Bedürfnissen zu ermöglichen, um dann natürlich auch sagen zu können, das und das ist mir wichtig, das möchte ich eigentlich und wie kann ich das gewaltfrei erreichen?
Mhm. Ralf Karkowski, Sie haben ja auch davon gesprochen, das fiel mir auf, vom Umgang mit der eigenen Gewalt. Was meinten Sie damit?
Ja. Naja, also habe sag mal zu 2/3 mit Kindern zu tun und ich bin der Erwachsene und wenn ich versuche, meine logopädischen Inhalte zu vermitteln, dann habe ich ja einen gewissen, wie soll ich sagen, vielleicht mal zumindest in früheren Zeiten hatte ich einen gewissen Druck, dass ich dachte, ja, das musst du musst doch logopädisch arbeiten, du musst doch dieses machen oder jenes machen. Und wenn das Kind dann nicht unbedingt wollte, dann habe ich halt versucht, es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, halt, dass das Kind es eben doch macht. Und in diesem Zuge habe ich auch Gewalt ausgeübt, also verbale Gewalt. Ich habe situative Gewalt ausgeübt. Das würden die Eltern vielleicht erstmal nicht so betrachtet haben, die in der Regel mitbekommen, was ich tue. Wenn sie zum Beispiel mit im Therapieraum sind. Also das war, würde ich mal sagen, gesellschaftlich legitimiert, ja. Aber aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es war eindeutig Gewalt. Und solche Dinge meine ich. Das ist also Grenzüberschreitung bei Kindern oder egal, oder kann auch bei Erwachsenen sein.
Auch das Ausnutzen von Machtgefällen gehört ja dazu. Hallo? Und ich finde, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an.
Richtig.
Dass die Gewalt so omnipräsent ist und in so vielen Bereichen ausgeübt wird und so in der Gesellschaft und in unserem Zusammenleben und in den Beziehungen, wir haben ja zu jedem Menschen, mit dem wir irgendwie interagieren, in irgendeiner Form eine Beziehung so präsent ist und damit so selbstverständlich ist, dass sie in Teilen gar nicht mehr so richtig als solche wahrgenommen wird. Und auch wieder bei der Frage, was können wir tun, um häuslicher Gewalt zu begegnen, dafür zu sensibilisieren, ja, dass Gewalt so viel stattfindet und viel, viel früher stattfindet, als wir sie meist als solche deklarieren. Und damit ist es irgendwie so selbstverständlich und legitim,
ja,
dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, es anzuwenden. Und gerade im Umgang mit Kindern, also auch da wieder, kaum ein Elternteil ist frei davon, irgendwie nicht dieses Machtgefälle irgendwie genutzt zu haben seinem Kind gegenüber und in der Form also Gewalt ausgeübt hat. So, ne?
Also Männer sind offenbar stehen vor einer großen Herausforderung, tatsächlich ihre eigenen Aggressionen auch zu erkennen, ihre eigene Gewaltbereitschaft offenbar auch zu erkennen, es überhaupt zu definieren, überhaupt zu spüren, auch besseren Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen. Das scheint ja offenbar, denn wir versuchen ja auch ein bisschen zu finden, die Gründe dafür, warum es so überwältigend mehr Männer sind, die Gewalt ausüben. Warum ist das so?
Das hat was mit ihrer Sozialisation zu tun und wie die Rollen und Geschlechterbilder in unserer Gesellschaft noch gestrickt sind. Natürlich gibt es irgendwelche Ideen von neuen Männerbildern oder so etwas, die es vielleicht gibt oder neue Ansätze. Und es mag auch Männer geben, die sich da auf den Weg machen. Aber der allergrößte Teil von uns ist doch irgendwie mit klassischen Rollenbildern sozialisiert worden, aufgewachsen worden. Um mal so ganz plakativ dieses Beispiel zu nennen, was hören Jungs? Die hören, Indianer weinen nicht, wenn sie hinfallen oder so. Es wird früh irgendwie dafür gesorgt, dass quasi dieser männliche Stereotyp vom starken Leistungsträger, der keine Schwäche zeigt und alles im Griff hat, den Jungs vermittelt wird. So. Und auch wenn immer wieder gesagt wird, ja, das ändert sich möglicherweise, aber sehr langsam und sehr wenig. Und wir müssen uns auch bewusst werden, von wem wir großgezogen wurden. Ein großer Teil der Menschen, der jetzt erwachsenen Menschen wurde von Eltern großgezogen, die in der Nachkriegszeit groß geworden sind, die von einer Kriegsgeneration großgezogen worden sind. Und das prägt natürlich dieses ganze Thema im Bereich Zugang zu Gefühlen und quasi der Wichtigkeit von Gefühlen und Bedürfnissen. Das hat da keine Rolle gespielt.
Ralf Krakowski, Sie sind ja eben auch Mann und Sie sind auch Familientherapeut, Logopäde. Können Sie das bestätigen, was Sie gerade hören?
Ja, zu 100%. Und ich komme ich bin 66 geboren und meine Eltern sind mein Vater kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs und meine Mutter, beide sind kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren und haben die Nachkriegszeit in voller Pracht miterlebt. Die eine, also die Mutter wurde vertrieben und der Vater ist in einer Nazi-Familie groß geworden. Und ich bin praktisch, bin dazwischen konfrontiert worden mit beiden Formen von Gewalt, also einerseits Autoaggression bei meiner Mutter und eben dann der Gewalt nach außen hin durch meinen Vater, der halt geprügelt hat. Und das heißt nicht, dass meine Eltern nicht liebevoll auch waren, aber sie waren eben halt auch geprägt durch die Zeit und durch die Umstände, in denen sie groß geworden sind und haben halt auch entsprechend den Krempel tradiert. Ja, und das war halt auch der bis Mittenpunkt, warum ich mich auf den Weg gemacht habe, um nach meiner Gewalt zu suchen und zu gucken, was mache ich denn, ja, wie gehe ich denn mit mir und mit meiner Umgebung um? Und das war die Motivation, um dann letztendlich dann an dem Punkt zu kommen, an dem ich im Augenblick gerade bin. Und ich wollte noch eine Sache sagen, ich möchte das diese Geschichte mit den Bedürfnissen und der Befriedigung von Bedürfnissen und der Bedrohung und der Folge daraus, also wenn es nicht befriedigt ist, möchte das auf keinen Fall als Rechtfertigung verstanden wissen, Gewalt auszuüben. Auf gar keinen Fall. Ja, ich möchte nur, dass man versteht, wie kommt jemand dazu, Gewalt auszuüben, was ist seine Motivation und dann zu gucken, wie kann man denn damit umgehen? Also wie kann vor allem derjenige, der die Gewalt ausübt, damit umgehen? Wenn er das versteht, ich fühle mich hier gerade entwertet oder ich habe das Gefühl, ich sterbe jetzt, ja, und das kann ich nicht zulassen. Das ist wichtig, ja, um dann klarzukriegen, ja, jetzt, dann muss ich mal nach Wegen suchen, um besser damit umzugehen, ohne nach außen eben die Gewalt auszuüben, wenn ich nämlich faktisch gar nicht so bedroht bin, ja. Also ich empfinde die Bedrohung vielleicht als tödlich, beispielsweise ich bin in der Trennung oder die Frau lässt sich scheiden von mir und ich denke, mein Leben ist zu Ende, ja, und jetzt, was mache ich denn jetzt, ja? So, und dann kann es ja sein, dass ich auf die Idee komme, ja, das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. Also fange ich an, gegen die Frau zu gehen.
Also da kann ich nochmal ergänzen, genau. Also es ist tatsächlich so, dass in diesem Moment vor der Gewalt bei den Männern, und das arbeiten wir dann raus, absolute Hilflosigkeit herrscht. Und das ist natürlich für die Integrität einer Persönlichkeit grundsätzlich tatsächlich, wie Sie es so ein bisschen beschrieben haben, existenziell. Und wenn die Männer dann nicht gelernt haben, was man denn tun kann in einem Konflikt, wie zum Beispiel sagen, das finde ich nicht gut, oder also ist ein bisschen sehr salopp jetzt so, aber ich möchte etwas anderes. Ich möchte etwas anderes. Ich möchte nicht dieses, sondern ich möchte etwas anderes. Und das ist mir wichtig. Und sie das überhaupt nicht können, dann reagieren sie mit dem Mittel, was sie kennen, was sie auch gelernt haben, was sie an Vorbildern sehen, was irgendwie ein probates, legitimes Mittel ist, Oberhand in dem Konflikt zu behalten. So.
Ich habe mal ein Graffiti gelesen, das war in Berlin, da stand Don't protect your daughters, educate your sons.
Absolut.
Also schützt nicht eure Töchter, sondern erzieht eure Söhne. Also das scheint ja wirklich ein Kernpunkt zu sein. Eva Schüne, vielleicht auch die Frage an Sie. Inwieweit, was würden Sie sich wünschen aus Ihren Erfahrungen heraus? Sollte einfach sozusagen da das umgedreht werden? Und das
auf jeden Fall.
Ja.
Also die Verantwortung sollte immer bei den Männern gesucht werden. Und also das haben wir viel zu selten, dass zum Beispiel bei Jugendämtern wird oft der Druck auf die Frauen ausgeübt bei häuslicher Gewalt, dass die Frau sich trennt, dass sie geht, dass sie die Kinder schützt. Ja? Es wird sehr wenig auf die andere Seite geguckt, was der Mann tun sollte. Ja? Es sollte viel mehr zu diesen Täterkursen gewiesen werden, dass es zum Beispiel auch eine Voraussetzung ist für einen Umgang oder so, ja, dass man wirklich da ein bisschen mehr diesen Druck verschiebt von den Frauen mehr hin zu den Männern und dort auch mehr hinguckt. Auf der anderen Seite, was Sie vorhin angesprochen haben, Prävention ist total wichtig. Das wird immer, also es wurde jetzt auch in Berlin gekürzt an der Prävention. Ich finde es total wichtig, dass Prävention in Schulen geht, in Kitas geht und dort die Männer und Frauen von morgen sozusagen angesprochen werden auf dieses Thema.
Aber offenbar müssen gerade die Männer angesprochen werden,
genau,
in erster Linie. Weil da gibt es ja auch, weil Sie gerade sagen, Schulen, gibt es ja einen richtigen Backlash zum Teil auch. Mhm. Ne? Also so eine falsch verstandene Männlichkeitskultur in dieser Manosphere, gerade durch Social Media, das ist ja extrem geworden in letzter
Zeit. Absolut, ja, das besorgt uns auch.
Absolut, und auch noch mal zu ergänzend, genau, es braucht die Verantwortung, Übernahme der Männer in unserer Gesellschaft dafür so, und auch bei der grundsätzlichen Frage, natürlich ist die Intervention ganz, ganz wichtig und natürlich steht an allererster Stelle die Betroffenen, vor allen Dingen die betroffenen Frauen zu unterstützen, ihnen Sicherheit zu verschaffen und ihnen zu helfen. Allerdings langfristig ist das alles nur eine Reaktion. Ja? Und wenn wir diesem Phänomen begegnen wollen, dann müssen wir viel, viel früher ansetzen. Und dafür müssen leider die erwachsenen Männer in unserer Gesellschaft auch mit die Verantwortung übernehmen, weil es an den Punkten, wo Entscheidungen in diesem Kontext getroffen werden, das oft noch eine Männerdomäne ist, einfach wenn wir uns die Politik anschauen oder so. Dort entscheiden Männer einer gewissen Generation.
Wieso?
Herr Karkowski, bitte.
Wieso sagen Sie leider? Wieso, Sie haben gerade gesagt, leider müssen die Männer verantworten.
Nein, ja, das,
wieso sagen Sie leider?
Leider, weil sie es nicht tun. Also im Sinne von,
sie müssten es mehr tun.
Sie müssten es mehr tun, genau. Mhm. Ja.
Wir erleben das auch ganz, ganz selten, dass wirklich Ex-Partner dort Verantwortung übernehmen und in diese Kurse gehen. Also es ist ein kleiner Prozentsatz.
Lindner, das ist bei Ihnen auch so, ne? Das ist ja, wenn man es vergleicht, wenn man es hochrechnet, rechnet auf die Zahlen, also allein schon die sogenannten Hellfeldzahlen, also die wirklich angezeigt werden, da reden wir ja von ungefähr bis zu 200.000 Fällen pro Jahr in Deutschland. Das war in der Pandemie nochmal heftiger. Da landen ja ein paar hundert bei Ihnen.
Ne? Genau, und auch da ist es wieder total vertrackt, dass auch da wieder die Frauen die Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass es am Ende gelingt, diese Männer in diese Kurse zu kriegen, im Sinne von, ich traue mich, die Gewalt, die ich erfahre, anzuzeigen, zum Thema zu machen. Und anzeigen meine ich jetzt gar nicht unbedingt bei der Polizei oder bei einem Gericht, sondern zu sagen, ich erlebe Gewalt, ich hole mir Unterstützung, und ihrem Partner zu sagen, ich will das nicht mehr, weil es die Männer leider einfach selber nicht schaffen, diesen Schritt zu gehen. Und das ist so ein bisschen, das ist schwierig, weil da die Betroffenen irgendwie eine doppelte Verantwortung haben in dem Moment oder bekommen, dass sie auch noch irgendwie die Täter am Ende an den Punkt bringen, wo sie es in unsere Einrichtungen schaffen. So.
Absolut. Also es gibt auch Frauen, die zu uns kommen und Beratungsstellen für Männer also wollen, damit sie das dem Mann zu Hause auf den Tisch legen können. Ne?
Ja, müsste es mehr Zusammenarbeit?
Mutig.
Ja, müsste es mehr Zusammenarbeit geben?
Zwischen?
Zwischen diesen Berater, zwischen Ihrer Hilfe und den Beratungsstellen für Männer?
Also wir kooperieren in Berlin mit einem Täterprojekt. Also es ist auch ein ganz, finde ich, hilfreiches Projekt, gerade für die Trainerinnen, die diese Antigewaltkurse machen, weil die einfach nochmal diese zweite Perspektive von der Ex-Partnerin bekommen. Ja? Also die bekommen ja manchmal nur eine, ich sag mal, geschönte Version dessen, was zu Hause passiert. Und das ist schon sehr hilfreich, dass da einfach die Perspektive der Partnerin dabei ist.
Absolut, das erleben wir hier genauso. Das ist sicherlich auch wieder regional sehr, sehr unterschiedlich, aber es gibt ja für die Arbeit, die wir tun, einen Qualitätsstandard und da ist die Kooperation und die Zusammenarbeit mit den betroffenen Unterstützungseinrichtungen ein ganz, ganz wichtiges Element und das ist auch ein wichtiges Element für die für den Erfolg von solchen Programmen aus den Gründen, die Kollegin ja gerade schon genannt hat.
Ralf Karkowski, ich habe das Gefühl, da ist noch einiges zu tun. Es ist ein langer Weg.
Ja.
Gerade für uns Männer, da schließe ich mich jetzt einfach mal mit ein, weil wir alle auch Teil des Patriarchats sind, auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht genug reflektieren. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für Ihre Schilderungen und für Ihre offenen Worte. Viele Grüße nach Alzey.
Ja, und vielen Dank für die Zeit.
Danke. Ja. Häusliche Gewalt. Was dagegen tun? Es ist ein Massenphänomen, wir wissen es. Die allermeisten Taten und vor allem sind es Männer, die Frauen dort ja gewalttätig gegenüber Frauen werden nicht angezeigt. Es gibt eine hohe, hohe Dunkelziffer, die deutlich höher ist als das, was tatsächlich zur Anzeige kommt. Das haben wir aus einer letzten Studie vom BKA und vom Innenministerium erfahren müssen. Und was wir aber wissen, ist, fast jeder Sechste erlebt körperlich Gewalt in der Partnerschaft und Frauen natürlich deutlich häufiger als Männer. Gewalt in der Partnerschaft, was dagegen tun? Das ist unser Thema. Wir wollen gerne von Ihnen hören, ob es da genug Bewusstsein für dieses Thema gibt. Was Männer auch tun müssen. Wir haben es gerade darüber gesprochen, über das Patriarchat, über das Verhältnis zu Gewalt, zu Aggressionen, wo gerade viele Männer sich selber befragen müssen, was ihr Verhältnis dazu ist. Wie ist es mit Hilfsmöglichkeiten? Haben Sie das Gefühl, in Ihrem Umfeld gibt es da genug Hilfsmöglichkeiten und Angebote, gerade zum Beispiel bei Schutzangeboten für Frauen, Frauenhäuser, da gibt es ja viel zu wenige. Das wissen wir auch. Welche Rolle spielt aber auch das Umfeld, Nachbarn, Kollegen, Verwandten? Und welche Rolle spielt die Politik? All das beschäftigt uns. Rufen Sie uns gerne an unter dieser Telefonnummer 0800 2254 2254 und wenn Sie gerne anonym bleiben wollen, gerade wenn Sie zum Beispiel betroffen sind von Gewalt, selbstverständlich gar kein Problem, dann ist das auch möglich. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 oder schreiben uns lieber eine E-Mail, wenn Sie wollen. Gerne an diese Adresse, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und es hat auch jemand getan, der anonym bleiben will. Eine Frau, die uns schreibt, ein Thema, das den Menschen, die Gewalt berichten, zur Anzeige bringen. Aber bei der Polizei, bei den Ämtern oder Gerichten wird oft nicht geglaubt. Sie schreibt hier von sich, ich habe selbst in der Beziehung zum Vater meiner beiden Kinder verschiedene Formen der Gewalt erlebt, auch körperliche Übergriffe. Erst als die Trennung vor gut 5 Jahren begann er mir nachzustellen, weiter verbal zu bedrohen. Erst dann brachte sie dies wirklich zur Anzeige, also als die Trennung dann begann. Beim Jugendamt habe ich mehrfach direkt um Hilfe gebeten. Für eine Gerichtsverhandlung wurden Vorfälle dokumentiert. Meine Anzeige ist aber durchs Gericht fallen gelassen worden. Es sei alles im Rahmen von Umgangsstreitigkeiten einzuordnen. Das Familiengericht sagte, wenn das Strafgericht es so sehe, dann sei es auch nicht relevant. Also es geht hier offenbar um die Frage, dass vielen Frauen nicht geglaubt wird, auch wenn sie von Gewalt betroffen sind. E. von Schönüb. Das ist offenbar ein weit verbreitetes Phänomen.
Das ist Realität. Also auch was die Frau schreibt, dass wirklich das Umgangs- und Sorgerecht über die häusliche Gewalt gestellt wird, dass gesagt wird, das ist ja ein Problem zwischen den Partnern und hat nichts mit den Kindern zu tun. Das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Es hat immer was mit den Kindern zu tun. Kinder erleben häusliche Gewalt mit, auch wenn sie nicht im Raum präsent sind. Das ist eine Kindeswohlgefährdung. Und das andere ist einfach der Punkt, dass der Mann gegenüber der Ex-Partnerin Gewalt ausübt, auch nach Trennungsgewalt. Es ist trotzdem die sorgeberechtigte Mutter. Das hat also auch einen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung. Das muss man immer mit zusammen denken und sehen. Und das ist leider ein Beispiel, diese E-Mail, die wir häufiger in der Praxis haben, dass den Frauen nicht geglaubt wird.
Von wem wird vor allem nicht geglaubt?
Das ist unterschiedlich. Ämtern, Behörden,
Gerichten. Welche Ämter, welche Behörden? Was haben Sie da Beispiele? Also keine konkreten jetzt vielleicht in Berlin, aber Sie haben gesagt, generell, wo liegt es da besonders im Argen vielleicht, wenn es um das Vertrauen gegenüber gewaltbetroffenen Frauen geht?
Also es ist deswegen so schwierig, weil die Beweislast ja oft bei den Frauen liegt und wie wir ja schon gehört haben, die Frauen zum überwiegenden Teil nicht anzeigen, es dann keine Beweise mehr gibt. Zum Teil Zeitpunkt der Trennung gibt es dann eine Aussage, die gegen eine andere Aussage steht. Und das ist dann einfach das Thema, ja. Und dann wird quasi das ist nicht bewiesen und hat damit nicht stattgefunden.
Es ist ja oft auch tatsächlich sozusagen nicht so einfach zu beweisen, gerade wenn es um psychische Gewalt geht.
Ne?
Welche Möglichkeiten gibt es da für Frauen dort Beweise zu sammeln? Was kann man tun? Wenn man, angenommen, es gibt jetzt keine offensichtlichen Beweise, tatsächlich sozusagen Spuren von körperlicher Gewalt, die vielleicht auch von Ärzten dann eindeutig als äußere Einwirkung irgendwie dort gekennzeichnet werden. Was kann man tun bei psychischer Gewalt zum Beispiel?
Wir raten immer, Gedächtnisprotokolle zu führen. Also was ist wann passiert? Was hat der Mann wann gesagt? Oder wie ist unter Druck gesetzt worden? Dann vielleicht gibt es Zeuginnen, die was dazu sagen können aus dem Umfeld.
Also Menschen aktiv ansprechen, genau. Die was mitbekommen haben können. Das heißt also auch sprechen, viel sprechen.
Richtig.
Mit anderen Menschen. Das also, empfehlen Sie auch.
Genau. Und auch wenn Nachbarinnen Situationen mitbekommen, ja. Zum Beispiel, wenn, also uns rufen auch Nachbarinnen an und fragen, was soll ich denn machen? Ich höre ja immer wieder laute Schreie und
Nachbarinnen, vor allem Frauen rufen an bei Ihnen?
Auch Männer, ne, die anrufen und sagen, okay, sie wissen nicht, ob sie helfen können oder wie sie helfen können. Dann sagen wir immer oft die Polizei rufen, ja. Es gibt Menschen, die haben einfach Bedenken, sich einzumischen, weil sie vielleicht denken, es ist dann nur ein Ehestreit sozusagen, aber die Polizei kann ja dann erstmal kommen und das ausräumen, ne? Weil in den anderen Fällen ist es lebensrettend manchmal, ja, dass Polizei kommt und dort die Situation klärt.
Was hilft noch? Woran erkennt man noch, wenn die Nachbarin, die bekannte Kollegin betroffen ist von häuslicher Gewalt? Wenn es gerade nicht unbedingt körperliche Gewalt ist, wo man etwas hört, wo sozusagen auch vielleicht Hilfeschreie zu hören sind, das ist ja ein starker, extremer Fall, aber es gibt ja viele andere Formen auch. Woran kann man das erkennen? Was gibt es da für Hinweise?
Das ist schwierig. Also es kommt immer auf die Frauen an, also wenn quasi sie drüber reden, ja. Also wenn sie mit eine Freundin ins Vertrauen ziehen und sagen, okay, mir geht's nicht gut in dieser Beziehung, das und das passiert, dass man wirklich dort an der Seite steht und versucht, Hilfsangebote aufzuzeigen, ja, und bei körperlicher Gewalt anzusprechen. Ja, Frauen überschminken meistens Verletzungen, aber es ist dann oft so, dass es doch auffällt, ansprechen.
Max Lindner, Sie wollten ergänzen, ich habe Sie kurz vorhin gehört.
Ich glaube, dass es greift ja noch viel, viel früher. Also selbst wenn den Frauen geglaubt wird, hat es ja oft keine zwingende Konsequenz. Und auch das finde ich schlimm. Und das rührt, glaube ich, genau daher, dass es so selbstverständlich ist. Und dass es in der Gesellschaft, wie es eben schon Thema war, oft auch als Privatsache angesehen wird. Und wenn wir uns überlegen, dass erst in den 90er Jahren die Vergewaltigung in der Ehe als ein Straftatbestand wurde, dann hat man eine Vorstellung davon, wie die Gesellschaft zu diesem Thema tickt. Und ich sehe oft irgendwie Männer, die vom Jugendamt empfohlen wurden, und ich sage bewusst empfohlen wurden, also denen wurde empfohlen, dass sie zu uns kommen, und dann steht in dem Schreiben, also in den Papieren des Jugendamtes steht als Risikofaktor häusliche Gewalt unter den Kindeseltern ausgeübt vom Vater. Die Konsequenz ist aber nicht, dass dieser Mann, um seine Kinder wiederzusehen, etwas tun muss, sondern das wird einfach erstmal nur so festgestellt. Und das ist ja quasi die Ebene, die da noch drunter liegt, so, ne? Als Ursache, warum nicht geglaubt wird und warum es so in Frage gestellt wird. Und so schlimm war es doch nicht. Oder ist, glaube ich, so eine Frage, die Frauen immer wieder begegnet. So.
Gewalt auch im Alltag erkennen ist auch etwas, was Anne Weber aus Hamburg beschäftigt. Sie schreibt uns eine E-Mail, gerade jetzt frisch an der S-Bahn, die sie erlebt hat. Ein junger Mann geht seine Freundin äußerst aggressiv an, beschimpft sie, rückt mit bedrohlicher Körpersprache nah an sie heran. Und sie schreibt hier, ich habe das deutliche Gefühl, dass er sie nur deshalb nicht schlägt, weil sie in der S-Bahn sind. Und sie fragt hier, da er sie nicht schlägt, kann ich nicht die Polizei rufen, oder?
Man kann aber darauf aufmerksam machen, seine Hilfe anbieten, gerade in der S-Bahn, ne, wenn sowas passiert. Oder halt sagen, okay, das ist nicht in Ordnung, wie du mit deiner Freundin umgehst oder so. Ne? Also, dass man einfach dort versucht, in die Situation reinzugehen. Aber das ist oft schwierig, ne? Also das ist ja auch das Kennzeichen von häuslicher Gewalt, das passiert oft nicht in der Öffentlichkeit. Es passiert hinter verschlossenen Türen.
Und ich möchte auch nochmal ergänzen, also der hat keine Gewalt ausgeübt, das würde ich ein bisschen anders sehen. Mhm. Wenn er sich körperlich quasi schon so aufbaut, dann findet da eine Bedrohung statt. So. Und das ist schon etwas, wo einen Einsatzkräfte auch verschützen dürfen.
Moment würden Sie empfehlen, einfach versuchen vielleicht ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier an der Stelle Stopp, oder?
Also, dass einfach darauf aufmerksam gemacht wird, ich sehe das, ja.
Allein schon das, ja. Jede fünfte Frau erlebt häusliche Gewalt in Deutschland und wir fragen, was kann man dagegen tun? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, das können Sie tun, unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de und das hat auch jemand gemacht, der anonym bleiben will. Danke, dass Sie das Thema angehen. schreibt hier diese Person, es ist so hilfreich, dass sie erklären, wo Gewalt bereits beginnt und dass die Täter immer in der Verantwortung stehen. Das hat uns ja hier bisher schon beschäftigt in dieser Sendung. Sie schreibt hier, ich habe jahrelang Gewalt auf allen Ebenen erlebt, psychisch, physisch, sexuell und lebe mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Inzwischen bin ich getrennt, die Sorge um meine Kinder aber bleibt. Und die Person schreibt hier weiter, mich beschäftigt immer wieder die Frage, wie ich dem Täter zu verstehen geben kann, dass er Gewalt ausgeübt hat und ausübt. Solange der Täter sich dessen nicht bewusst ist und die Tatsache komplett verdrängt, bleibt eine Ohnmacht übrig. Das schreibt uns diese Person, die hier anonym bleiben will. Und dann schreibt uns eine weibliche Person, die aber auch anonym bleiben will, sich als Opfer zu verstehen, ist nicht einfach. Das schreibt sie hier als Betroffene von Gewalt. Es ist oft schwer zu erkennen, dass Mann, Frau Gewalt erlebt hat. Auch ich habe lange gebraucht, um mir selbst einzugestehen, Opfer geworden zu sein. Sexualisierte und emotionale Gewalt sind ebenfalls Form körperlicher Gewalt, denn sie treffen immer den ganzen Menschen. Auch wenn sie äußerlich nicht sichtbar sind, verursachen sie große Schmerzen und können existenziell bedrohlich sein. Und hinzu kommt, schreibt hier diese Person, dass Gewalt in unserer Gesellschaft auf vielen Ebenen stattfindet, legitimiert und normalisiert wird in Worten, Bildern und Handlungen. Täter werden häufig geschützt, während Betroffenen Schuld zugeschoben wird. Und dann schreibt sie ja auch noch, Gewalt dient dabei dem Erhalt von Macht und ist tief in unseren gesellschaftlichen Strukturen verankert. Also es geht da offenbar auch um grundsätzliche Dinge, die viele beschäftigen hier bei diesem Thema häusliche Gewalt. Und jemand, der schon vor einiger Zeit davon betroffen war und erst sehr spät offenbar darüber sprechen kann, ist jemand, der anonym bleiben will und den ich jetzt grüße. Schönen guten Morgen. Ja, aus Berlin rufen Sie uns an. Da ich leider Ihren Namen nicht nennen kann, versuche ich mal, ob Sie uns hören.
Ja, ich höre Sie.
Wunderbar. Wunderbar. Schönen guten Morgen. Danke für den Anruf. Wir sind ganz Ohr.
Also bei mir liegt das lange Jahre zurück und ich hatte damals nicht die Möglichkeit, das irgendwo anzubringen. Also weder bei einem Arzt noch sonst wo. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Da gab es ja auch keine Frauenhäuser. Und ich hatte eine 12-jährige Ehe. Jetzt bin ich 40 Jahre neu verheiratet und diese Sachen gehen mir aber immer noch durch den Kopf, gerade jetzt durch diese Sendung. Und ich hatte so überlegt, darüber mal ein Buch zu schreiben. Das ist ja irgendwie ein Zeichen, dass ich immer noch damit zu tun habe, ne? Aber ich meine, ich bin darüber weg, aber ich habe sowas auch erlebt. Und der Partner, den ich früher hatte, mein ehemaliger Mann, der hat ja nie Verantwortung dafür übernommen. Was kann ich denn in meinem Fall noch tun?
Das ist unterschiedlich. Also Sie sagen ja, es beschäftigt Sie immer noch. Ja,
jetzt durch diese Sendung ist vieles in meinem Gedächtnis und man überlegt, was war überhaupt los in unserer jungen Ehe. Es ist ja auch ein Kind daraus entstanden und dieses Kind hat auch psychische Schäden davon getragen, weil er hat mich ja bedroht vor dem Kind, mich umzubringen. Und das bleibt ja auch bei einem Kind nicht spurlos, ne?
Ja.
Und ja, ich meine, was würde denn für mich noch zutreffen, was ich noch machen könnte?
Also Sie können auch zu uns in der Beratungsstelle gehen, ja, und sich psychologische Hilfe suchen. Das funktioniert auch immer noch, ja, in jedem Alter.
Super. Das habe ich ja nie gemacht, ne?
Ja.
Weil ich dann, ich war 5 Jahre dann erst allein. Dann habe ich einen netten neuen Mann kennengelernt. Wir sind ja auch jetzt schon lange verheiratet. Und dann ist das ja auch alles gut geworden. Aber man hat so Sachen, wo man noch manchmal dran denkt, ne? Und wenn man das Kind vor sich sieht und sagt sich, ja, das sind alles Folgeschäden davon, ne? Was sie auch hat, meine Tochter.
Können Sie das beschreiben, was das ist bei Ihrer Tochter?
Ja, also müsste ich wirklich drüber nachdenken, ehe ich hier irgendwas Falsches sage. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Sie hält aber zu ihrem Vater, sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Sie hat aber damals in einer Partnerschaft genau das Gleiche erlebt, auch nicht nur verbale Gewalt, sondern auch häusliche Gewalt. Und habe ich immer gedacht, dass sie dann mich als Mutter auch ein bisschen besser verstehen kann. Aber wir haben ein gutes Verhältnis, die Tochter und ich. Aber ich sehe, dass sie öfter damals auch so Weinanfälle und Weinkrämpfe bekommen hat und darunter gelitten hat. Sie hat sich aber psychologische Hilfe genommen. Sie hat sich dann auch beraten lassen. Und inwieweit sie das aufgearbeitet hat, weiß ich nicht. Also bei mir war es schlimmer. Ich habe überhaupt keine Hilfe bekommen. Ne?
Ja, weil es damals wahrscheinlich noch nicht so viele Angebote gab, ne?
Nee, ich war mal bei einem Rechtsanwalt und habe ihm diese ganze Sache mal erzählt. Und da hat er zu mir gesagt, bei Ihrem Fall ist es besonders schwer, sagt er. Ich bin praktisch sprachlos, ich kann überhaupt nichts für Sie machen. Bei Ihnen ist das eine Sache für den Staatsanwalt. Und damit konnte ich auch nichts anfangen, also... Es gab ja keine Frauenhäuser zu den Eltern, die haben das natürlich auch mitbekommen, weil wir auf dem Nachbargrundstück ein Haus gebaut hatten. Und es ist aber schwer, wenn man so bedroht wird, dass man dann zu den Eltern rennt, das macht man ja auch nicht. Man möchte die auch nicht belasten. Ne? Und außerdem, ich war ja noch so jung, dass man immer gedacht hat, ja, dann bin ich nicht die richtige Frau für ihn, dann habe ich die Fehler gemacht. Und man sucht die Fehler auch bei sich. Ne? Und darum kann ich Frauen verstehen, die ähnlich so denken. Ne?
Wie haben Sie damals sich befreien können aus dieser Beziehung?
Naja, ich war erst mal durch meine Arbeit, damit war ich sehr glücklich, war ich ja sowieso am Tage abgelenkt. Dann hatte ich einen neuen Freund und den hat er aber verfolgt, hat ihn aufgelauert mit dem Auto, hat ihm sein Auto zerstört, und sodass ich dann auch erstmal Angst hatte, einen neuen Partner zu haben. Also das war ja ziemlich extrem bei uns, ne? Und dann war ich 5 Jahre allein und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und wir sind ja jetzt 40 Jahre verheiratet.
Das heißt, Sie konnten sich an einem bestimmten Punkt, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, Sie sagen, Sie waren dann 5 Jahre allein. Das heißt, Sie konnten sich dann, was haben Sie genau getan? Sind Sie aus dem Haus ausgezogen, haben ein neues Leben begonnen oder wie?
Ja, ich habe dann eine kleine Wohnung gehabt und dann war ich weg von ihm, Gott sei Dank. Aber der hat mich immer noch beobachtet und auch die erste Zeit. Es trat erst Ruhe ein, als er dann auch eine Partnerin hatte, wo er dann ein bisschen... Es war so, ich war hier in Ost-Berlin und er ist dann nach West-Berlin rübergegangen, sodass ich dann meine Ruhe hatte, dass wir ja eben örtlich getrennt waren dann, ne?
Das ist auch nochmal so ein wichtiges Beispiel, dass die Trennung eigentlich der gefährlichste Punkt dann ist in dem ganzen Prozess. Und,
ja, das ist ja als Frau auch große Angst. Ne?
Und dass es dann mit der Nachtrennungsgewalt auch weiterging, genau.
Ja, das war ganz schön schlimm alles. Also ich möchte gerne ein Buch darüber schreiben, aber wie fängt man das an? Ich weiß auch nicht, ob das dann alles wieder aufgewühlt wird, ob das so gut ist.
Kann so etwas helfen, Frau von Schönnipp, dass man etwas auch später noch aufarbeitet, bearbeitet für sich?
Auf jeden Fall. Also das müssen die Frauen selbst für sich entscheiden, was der gute Weg damit ist, umzugehen. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man sich gut damit auseinandersetzt und guckt, was will man und was will man damit erreichen.
Es war ja bei uns wirklich so extrem, dass ich Glück hatte, dass ich mit meinem Leben davon gekommen bin. Und ich trage nur insofern noch ein bisschen in mir, weil ich denke, der Partner hat ja niemals Verantwortung dafür übernommen, was er getan hat. Das ist eben das Schlimme, ne? Und dieses Haus, was wir gebaut haben, hier neben meinen Eltern, da musste ich raus mit meinem Kind. Ich wurde zwar ausgezahlt, aber das war überhaupt nicht einschaubar, weil er hat das Haus verkauft. Ich weiß bis heute nicht, was er dafür bekommen hat. Da waren ja auch finanzielle Dinge. Ich stand dann mit meinem Kind alleine da. Aber das war ja nicht so schlimm. Ich habe gearbeitet und konnte mein Kind auch von meinem Geld, was ich verdient habe, alleine großziehen, ne?
Das ist Wahnsinn, dass Sie das geschafft haben. Ne?
Sehr, sehr, sehr bewundernswert.
Ich weiß nicht, dass ich sehr stark war. Aber es war eine schwere Phase, die ich da durchgemacht habe. Und ich denke, kann man im Nachhinein einen Partner, der so viel Gewalt ausgeübt hat und mir alles weggenommen hat, überall, wo Partner getrennt sind, wo Häuser da waren, wo eben auch Grundbesitz da war. Da haben die Frauen das mit den Häusern, mit den Kindern bekommen. Ich habe ja nur eine ganz kleine Auszahlungssumme bekommen. Auch da hat er sich sehr schäbig benommen. Also wenn man sich das so alles überlegt, was da passiert ist, das ist im Nachhinein gar nicht mehr so.
Gibt es denn da auch, ich frage mich gerade, was auch juristische Möglichkeiten gibt, Eva von Schöne, wir machen jetzt keine juristische Beratung, aber Dinge, die Jahre zurückliegen, die lange zurückliegen, empfehlen Sie da, sich nochmal anwaltlich beraten zu lassen?
Ich glaube, das ist schwierig nach so vielen Jahren, aber...
Ja, nichts verbunden mehr. Ne? Er hat ja das Haus verkauft.
Nein, aber wenn es
das
um Gewalt geht und Bedrohung, das sind ja alles Straftatbestände.
Hm. Ja, bei den Straftatbeständen gibt es auch Fristen leider. Da ist es wirklich wichtig, mit Anwältinnen zu sprechen. Wir bieten auch eine kostenfreie Rechtsberatung bei uns an mit Anwältinnen.
Nee, das ist alles verjährt. Aber Genau. Wenn ich das jetzt so höre, was Frauen auch, dass das immer noch so schlimm ist. Ich habe immer gedacht, das wird besser, dass Frauen sowas nicht mehr durchmachen müssen, was ich damals auch erlebt habe. Und das tut mir dann auch so weh. Dann denke ich, warum ist das alles noch so? Die Frauen können sich doch heute Hilfe holen. Die können in Frauenhäuser. Das gab es in der DDR nicht. Zu den Eltern wollte ich nicht, obwohl ich nachher auch keine Wohnung erstmal hatte. Ich musste aus dem Haus raus und stand dann da und bin dann zu den Eltern. Die haben mir dann Schutz gegeben, ne? Weil sie ja das auch dann im Nachhinein doch alles gesehen haben, dass alles kaputt war. Aber es ist so, dass man da auch keine Beweise mehr hatte. Wir hatten einen Handwerksbetrieb und die Handwerker sind ja schlau. Die lassen das alles auf die Ehefrau schreiben und dann ist das auf meinen Namen gewesen. Und ich musste unter Zwang dann mit ihm zum Rechtsanwalt, wo dann eben bestätigt wurde, dass ich das Haus verkaufen will auch. Ich musste ja meine Einwilligung geben, ne? Gut, das sind finanzielle Dinge, die sind
ja
nicht so schlimm.
Ja, ist auch wichtig. Das hat was mit dieser finanziellen Gewalt auch zu tun, was Sie da beschreiben.
Ja, aber das... Ist ja alles, sind alles Gründe bei ihm gewesen, wo es gearbeitet hat, wo er gesagt hat, jetzt muss ich die Frau so weit unter Druck setzen, dass ich das wenigstens für mich rette. Ne? Ja. Und seine Tochter hat ja praktisch dadurch auch das Haus verloren. Ne? Mhm. Er hat es ja verkauft.
Das sind wirklich
eher. Er soll für das Kind bleiben.
Ja, das sind Muster, die es offenbar schon immer gab und die sich weiter fortsetzen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie so offen darüber gesprochen haben und diese Geschichte mit uns geteilt haben.
Ich bedanke mich für Ihre Sendung. Ne?
Herzlichen Dank.
Bei mir ist ja alles gut jetzt heute. Ja. Also vielen Dank.
Und vielleicht schreiben Sie ja doch noch Ihr Buch. Vielleicht hilft das ja. Zumindest.
Ja,
für Sie selbst.
Aber es ist kein schönes Buch dann, ne?
Nein,
man
klar.
Möchte lieber über die schönere Dinge schreiben.
Ja, ja, aber es ist wichtig, dass die anderen Frauen auch erleben, okay, sie sind nicht alleine, es gibt mehrere Frauen, denen sowas passiert, ne?
Auch in anderen Generationen.
Genau.
Viel, ne? Auf dem Markt, solche Bücher. Ich finde so eine Bücher auch nicht so schön.
Sonst schreiben Sie es für sich, das ist ja vielleicht auch schon
das
was.
Das ist ja auch wichtig.
Danke.
Ich danke Ihnen sehr. Danke für Ihre Kraft und Ihren Mut und Ihre Bereitschaft, hier bei uns dabei zu sein in der Sendung. Viele Grüße.
Vielen Dank.
Dankeschön. Häusliche Gewalt, was dagegen tun, das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Und es geht auch natürlich darum, wie Männer über sich selbst reflektieren und wie Männer auch auf Männer einwirken. Wenn wir über häusliche Gewalt reden, dann sind natürlich vor allem Frauen betroffen als Opfer. Aber eben auch die Frage steht, wie Männer über sich reflektieren können, damit so etwas überhaupt gar nicht erst passiert. Und viele schreiben uns hier per E-Mail. Und viele bitten auch darum, anonym zu bleiben. Hier schreibt zum Beispiel jemand, weiblich ist eine weibliche Person. Ich würde mir wünschen, dass der Appell zum Beispiel in der U-Bahn den Täter anzusprechen, darüber haben wir gerade vorhin gesprochen, ne, über öffentliche Verkehrsmittel, wo vielleicht auch schon mal gewaltähnliche Szenen von Menschen erlebt worden sind, die sich ja vielleicht dann vermutlich auch zu Hause fortsetzen können. Also zum Beispiel in der U-Bahn den Täter anzusprechen, allgemein aufmerksam zu sein, helfen sich explizit auch an Männer richtet. Es kann nicht sein, dass sich in einer solchen Situation als einzige eine Frau wieder verantwortlich fühlt, sich fragt, was sollte man tun. Auch Männer müssen Männer in Grenzen weisen, die sich gegenüber Frauen falsch verhalten. Wie sollen sonst Jungs lernen, dass das richtig oder nicht richtig ist, wie man sich gegenüber Frauen verhält. Und auch anonym schreibt uns hier jemand Weibliches: Ich war in den letzten 2 Jahren selbst von häuslicher Gewalt betroffen. Mein damaliger Partner wurde nach der Geburt unseres Babys mir gegenüber gewalttätig. Es hat lange gedauert, bis ich die Kraft gefunden habe, mir Hilfe zu suchen, als ich schließlich den Mut aufbrachte, Männer, seinen Bruder und den Patenonkel unserer Tochter aus seinem Umfeld anzusprechen und um Unterstützung zu bitten, stellte ich fest, dass sie ihn schützen, relativieren oder wegsahen. Max Lindner, Sie beschäftigen sich vor allem mit Männern und ihrer Verantwortung. Wenn Sie diese E-Mails hören, was sagen Sie?
Also ich kann das nur bestätigen und ich kann das auch als aus der Perspektive als Mann bestätigen, dass es unwahrscheinlich schwer ist, unter Männern diese Dinge zum Thema zu machen, also auch darauf aufmerksam zu machen, einfach ganz einfach zu sagen, das, was du da gerade geäußert hast, das ist schwierig oder das, was du da gerade getan hast, war eine Grenzüberschreitung oder war gewalttätig, sowohl natürlich den Partnerinnen, den Kindern gegenüber oder so, aber auch ganz allgemein einfach in ihrem gesamten Habitus. Und da braucht es auch von Männern leider viel Mut, das unter Männern anzusprechen, weil das schnell negiert wird und natürlich die Auseinandersetzung damit gescheut wird, weil das Ergebnis immer ist, ich muss mal an mich selber ran und ich muss bei mir was tun und was ändern. Und das machen Menschen ungern. Und das Paradoxe ist ja, dass dem eine ganz andere Haltung, die ja Männer auch oder viele Männer auch noch mit sich rumtragen, gegenübersteht. Wenn wir die Männer bei uns in den Gruppen fragen würden, was soll man denn mit Frauenschlägern machen, was soll man denn mit Männern machen, die ihre Kinder schlagen, dann würde doch der allergrößte Teil sagen, naja, die nehmen wir mal mit auf die Straße und biegen die mal wieder gerade. Und das ist ziemlich dramatisch, weil das auch ein bisschen darstellt, was für ein Selbstbild diese Menschen von sich selber haben. Ja? Das heißt, sie tun Dinge, verhalten sich auf eine Art und Weise, sie tragen ein Stereotyp mit sich rum, den sie eigentlich ablehnen. Ja? Also wenn die feststellen, das ist ein wichtiger Punkt in diesem Gruppenprogramm, wenn die Männer an den Punkt kommen und von sich selber als Tätern reden, das ist ganz spannend. Es gibt so bestimmte Elemente, da kommt dann immer irgendein Mann und sagt, ja, wir als Täter müssen dann. Und da kann man richtig sehen, wie den anderen und der ganzen Runde bildlich gesprochen das Herz in die Hose sackt, weil sie realisieren, dass sie zu diesen Typen gehören, ja, die sie eigentlich ablehnen, die sie eigentlich verurteilen.
Wie wichtig ist es, Yvonne Schönebaum, diese E-Mails nochmal aufzugreifen, tatsächlich, dass Männer auf Männer einwirken? Also würde das schon etwas nützen? Was sagen ihre Frauen, die bei ihnen Schutz suchen? Also haben sie das Gefühl, dass es dort Erfahrungen gibt, die sagen, bestimmte, vielleicht gerade in patriarchalen Strukturen, patriarchal geprägten Familien, dass sie sich dort wünschen würden, dass Männer auf Männer einwirken?
Natürlich. Also gerade wenn man sich trifft und Situationen auffallen, dann würde ich mir schon wünschen, dass die Männer in diesen Situationen in der Öffentlichkeit mal den Mann beiseite nehmen und mit ihm sprechen. Ja, das passiert aber in den seltensten Fällen.
Und aus meiner Sicht ist es ja auch, es geht darum, diese Menschen, die es nicht schaffen, sich irgendwie bestimmten Verhaltensweisen sein zu lassen oder so, darin zu unterstützen, die Verantwortung zu übernehmen. Und auch da wieder, wenn ich sie unterstütze, darin die Verantwortung zu übernehmen und sie da irgendwie menschlich zu behandeln in diesem Kontext, relativiere ich damit nicht die Verantwortung, die sie tragen. Die müssen sie so oder so übernehmen. Aber in einem gewissen Grad brauchen auch diese Männer Hilfe, um sich adäquat verhalten zu können.
Johann Neuhaus ruft uns an aus Lörrach. Schönen guten Morgen.
Ja.
Wir haben gerade über Männer gesprochen und ihre Verantwortung.
Also, jetzt hat sich das Gespräch in der, und der Fokus in der Sendung natürlich noch einiges weiter entwickelt. Ich habe vorhin angerufen, ganz am Anfang, als der Herr Tarkowski sich gemeldet hat. Und war sozusagen mein Anlass, noch mich zu melden. Jetzt wurde gerade gesprochen, eben wie kann ich als Mann andere Männer ansprechen? Und Es gibt reale Situationen im Supermarkt. Ich kann mich ganz konkret erinnern, wo eben im Supermarkt, also viele Leute drumherum und eben ein Typ gegenüber seiner, also junges Paar, und der Typ eben wahnsinnig aufdringlich, also wie das vorhin auch beschrieben wurde in der U-Bahn, dieses Körperliche und diese und der Tonfall und so weiter. So, es wird, er schlägt nur nicht, weil er sozusagen da in der Öffentlichkeit ist, aber man hat das Gefühl, sobald die zu Hause sind, kracht, also so fliegen die Fäuste. Und da muss ich gestehen, da ist etwas, da liegt es mir, ich habe da nicht so Angst eigentlich, so Leuten auch zu begegnen. Also es ist so, ich bin da, fühle mich da ziemlich stabil, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich würde die Situation mehr verschärfen, als dass ich sozusagen irgendeinen noch so kleinen Ansatz von einer Wendung dort herbeiführen würde. Auch dieses Phänomen, dass Frauen sich dann eben mit dem Mann solidarisieren, genau in so einer Situation, wo sie eigentlich, wo die Erwartung ist, falsch zu denken, wenn man interveniert, dass die Frau dann sozusagen froh und erleichtert ist. Nein, sie ganz oft, ich habe es auch irgendwie, da ist auch eine Frau aus dem fahrenden Auto ausgestiegen und bei dem Grundstück, und ich war dort zu Besuch, und ich habe dann einfach das Gartentor aufgemacht und sie reingeholt, und der Typ kam, und dann habe ich instinktiv, konnte ich sagen, nee, sie kommen hier nicht aufs Grundstück. Es kam mir irgendwie einfach so. Und das war irgendwie auch richtig. Aber die Frau hat dann, lassen Sie mich bitte wieder gehen. Sie wollte unbedingt wieder raus und zu ihm. Das ist extrem schwer, finde ich.
Ja, das ist einfach, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Also es hat auch damit zu tun, dass es natürlich eine gefährliche Situation ist für die Frau, und die Frau dann manchmal zurück nach Hause mit dem Mann fährt und man weiß nicht, was dann noch passiert. Ja, also das, man muss das immer sensibel einschätzen, okay, gehe ich jetzt dazwischen oder nicht. Aber das hat damit zu tun, dass die Frau natürlich große Angst hat, was dann später mit ihr passiert, und sie sich deswegen natürlich dann solidarisch verhält.
Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Also eben, wir hatten dann auch gesagt, wir versuchen ein, wir sind so, wir waren dann auch zusammen und haben dann da eben gesagt, ja, wir müssen irgendwie ein Frauenhaus anrufen oder so. Und sie hat dann eben, sie hat dann da so reagiert. Und das war schwer, sie wieder gehen, also so, es tat weh, sie wieder gehen zu haben. Natürlich haben wir sie gehen lassen. Mhm. Und der Mann hat sich dann eben auch so liebevoll gegeben. Ja, das ist auch so ein ganz typisches Ding, so komm her und alles gut und so. Also das ist sehr verwirrend. Dazu muss ich sagen, es braucht vor allem unglaubliche Nerven für uns alle Bürger, Mitbürger, die wir nicht professionelle sind, in diesen Belangen ausgebildet, sondern eben, wir sind ja auch nur sozusagen auch mit unserem eigenen Gefühl, mit unserem eigenen, was weiß ich, Rucksack und so weiter und so fort. Und trotzdem sich selber ein Stück auf einen Punkt zu stellen und zu gucken, zu fragen, was kann ich machen? Und ich glaube, das ist eine Hürde, die braucht eigentlich wie eine Aufmerksamkeit, wie ist es eigentlich, wie geht es eigentlich jedem Einzelnen in so einer überemotionalen Situation ja auch, dort wieder so einen Punkt der Sachlichkeit für sich selber zu finden. Und jetzt komme ich mal noch zu dem.
Das ist vielleicht bleiben wir mal bei diesem einen Punkt tatsächlich. Ich glaube, den haben wir jetzt auch schon ganz gut besprochen, dass man in bestimmten Situationen da offenbar auch agieren sollte, auch Aufmerksamkeit herstellen sollte. Mark Lindner, wollen Sie noch was ergänzen dazu? Gerade, wir reden ja hier über häusliche Gewalt in dieser Sendung, aber natürlich ist das ja oft auch in der Öffentlichkeit, das gibt es ja offenbar Hinweise darauf, was zu Hause eben auch passieren kann, ne?
Es berührt ja auch einfach diesen Punkt wieder oder die Frage der Sendung, was können wir dagegen tun? Und ich bin der festen Überzeugung, da bewegen wir uns, das ist natürlich für die Situation jetzt im Supermarkt nicht befriedigend, aber wir bewegen uns wieder in dem Bereich, dass es um Prävention gehen muss, dass wir Kindern, jungen Menschen beibringen müssen, was ist Privatsache und was nicht. Und auch, wie kann ich denn in solchen, und das hat der Anrufer ja gerade sehr gut beschrieben, das ist eine absolute Ausnahmesituation emotional, auch für die Menschen, die drumherum stehen, wie kann ich Zivilcourage lernen, wie kann ich handlungssicher werden in solchen tatsächlichen Extremsituationen? Und das kann man den Menschen nicht früh genug beibringen, da sich irgendwie auf den Weg zu machen und da handlungssicher zu sein.
Auf der anderen Seite geht es auch immer um Sicherheit, ne? Also ich muss erstmal meine eigene Sicherheit auch abprüfen. Inwieweit kann ich jetzt in der S-Bahn, wenn jetzt keine andere Person mit dabei ist, ne, kann ich da wirklich eingreifen? Auch als Frau vor allen Dingen, ne? Also man muss immer, es ist immer eine Abwägungssache. Es geht um die Sicherheit, um die eigene Sicherheit und auch um die Sicherheit der Frau.
Ja, absolut.
Ja, Neues, vielen Dank für diesen Anruf und viele Grüße nach Lörrach. Christa Link erreicht uns aus Schwandorf. Wo genau ist Schwandorf?
Ja, hallo, grüß Gott.
Aus Bayern vermute ich jetzt mal.
Ja.
Das Grüß Gott war eindeutig.
Das weiß jeder, die WHA Wiederaufbereitungsanlage. Da bin ich ja. Da sind wir hingeradelt. Das ist ganz in der Nähe.
Ja.
Okay. Ja, also, das ist ein Thema. Ich habe als Kind häusliche Gewalt erlebt und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Es ist schlimm, was das anfängt mit den Menschen. Keinen Respekt vor Männern. Also das ist dramatisch, kann ich nur sagen. Und ich habe mich oft dann verletzend Männern gegenüber verhalten. Auch meinem Mann. Wissen Sie, ich dann, Gott sei Dank, war bald die Scheidung. Aber durch das habe ich viel Ungutes auch meinem Mann angetan. Wissen Sie, er hat die Fehler gemacht nach außen und ich die inneren, wo man nicht so sieht. Die psychischen, das will ich nur mal sagen. Aber was ich erlebt habe, das war Schlägereien. Und damals, nach dem Krieg war ja das, in den 50er Jahren, keine Hilfe für die Frauen. Und jetzt habe ich erlebt, ich betreue Familien, also Frauen und eine Tochter, und die haben sexuelle Anmache erlebt. Ich habe das der Polizei gemeldet hier und es ist nichts gemacht worden, die haben mir nicht geglaubt. Bis die junge Frau Selbstmordversuch unternommen hat, ist auf Intensiv ins Krankenhaus gekommen, ich durfte sie sogar besuchen. Dann war später nochmal Angriff auf sie von den Männern, von mehr Parteien, Haus, wo sie gewohnt haben. Dann ist die Polizei gekommen und die Frauen sind dann in Sicherheit gebracht worden. Das ist schon ewig lange her. Und wenn ich noch was sagen darf, ich habe erlebt, Gewalt, Kinder an der Bushaltestelle oder Straßenbahnhaltestelle in Würzburg, und waren mehrere Leute dort und da waren so vielleicht 10, 12-Jährige, die haben einen so nicht gut aussehenden älteren Mann bedrängt, die haben ihn angestupst und haben einfach ungut sind die umgegangen und keiner hat was gesagt. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Der Mann hat sich sein Hemd zerrissen. Der war außer sich, der hat keine Hilfe bekommen. Wissen Sie, es ist ja schon so, was ist los mit uns? Was ist los mit uns? Und die Männer brauchen Hilfe. Die Familie ist der Grundstock von unserem Leben. Mann und Frau, das Wichtigste auf der Erde, weil auf der ganzen Welt ist es gleich. Mann und Frau und dann Kind oder Kinder. Und was ist da los? Und wenn ich noch sagen darf, in der Bibel steht, 1. Mose 6, das kann sich jeder merken, 1. Mose 6, ihm tut es leid, dass er Menschen gemacht hat.
Christa Link, das ist natürlich ein sehr pessimistisches Ende unseres Telefonats hier, aber ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderung und auch für Ihre Beschreibungen der eigenen Erfahrungen. Und grüße Sie zu diesem Wochenende. Danke für den Anruf.
Bitte.
Dankeschön. Dankeschön. Und schreibt uns auch per E-Mail. Uns erreichen wirklich sehr viele E-Mails und ich greife mal eine raus. Die mir persönlich aufgefallen ist von Barbara Grimm, nämlich Frauen mehr stärken. Sie schreibt hier, ist es so gewünscht, dass die Täter, die Männer, so viel, dass man so viel über sie spricht. Sie schreibt hier sicherlich ein extrem wichtiger Faktor, warum Männer gewalttätig werden. Aber mir als Frau ist es wichtiger, Frauen zu stärken, um sich aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen. Besser noch, gar nicht in eine Beziehung mit einem gewalttätigen Mann überhaupt zu gehen. Yvonne Schönhüpp.
Das ist manchmal schwierig, weil man weiß das ja nicht vorher. Ne? Es passieren wirklich, passiert häusliche Gewalt in allen verschiedenen Schichten gesellschaftlich gesehen und man sieht es einem Mann nicht an, ob er gewalttätig wird oder nicht. Das ist manchmal erst nach einer längeren Zeit, dass überhaupt Gewalt auftritt. Ne? Also wir versuchen auch, also was wichtig ist, dass man so versucht schon diese ersten Anzeichen quasi wahrzunehmen. Das ist wichtig, so diese Red Flags. Also wenn,
was ist das?
Wenn zum Beispiel der Partner also anfängt zu kontrollieren, vorzuschreiben, mit wem man sich zu treffen hat, genau, dass man da schon vorsichtig wird, ja, und wenn das, genau, das in diesen Situationen wirklich sich auch vielleicht schon Hilfe holen und nicht erst, wenn es dann zu dieser häuslichen Gewalt kommt.
Und ich möchte auch nochmal zu ergänzen, also aus unserer Haltung und unserer Perspektive auf das Thema ist natürlich, dass der Schutz von den Betroffenen und die Sicherheit der Frauen und Mädchen an allererster Stelle steht und die oberste Priorität hat. Und dass das, was wir tun, natürlich erst danach kommt, das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Möchte aber dazu vielleicht auch ergänzen, der Punkt ist, selbst wenn die Frauen sich trennen, wenn die das schaffen, dann werden diese Männer in neue Beziehungen gehen. Und irgendwie, es gibt eine Statistik, jeder Mensch hat irgendwie 3,5 längerfristige Intimbeziehungen im Leben oder so. Wenn wir uns überlegen, dass natürlich die Männer in neue Beziehungen gehen und damit denselben Verhaltensmustern auftauchen, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das getan wird, einfach um zukünftige Betroffene zu verhindern, ja.
Häusliche Gewalt, was dagegen tun, das ist unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie können diese Sendung übrigens natürlich auch hören als Podcast in unserer DLF-App oder auch unter deutschlandfunkkultur.de. Und wenn es um Gewalt zu Hause geht, hinter verschlossenen Türen, dann reden wir natürlich überwiegend von Gewalt von Männern gegen Frauen. Das ist die absolut überwiegende Gewalt, vor allem auch, wenn es um physische Gewalt geht und auch um die, die Folgen dieser Gewalt, wie stark sie ausgeübt wird und wie schwer sie tatsächlich ist. Carola Schmidt schreibt uns aber auch, sozusagen auch darauf eingehen, dass natürlich auch, das schreibt sie uns hier per E-Mail, dass es auch Gewalt beider Geschlechter gibt. Auch Gewalt gegen Männer, von Männern gegen Männer, aber auch von Frauen gegen Männern, auch wenn das natürlich deutlich seltener vorkommt. Aber es gibt es auch. Und wenn man tatsächlich, sie weist auch auf diese Dunkelfeldstudie hin, die ja vor einiger Zeit erschienen ist, die ja wirklich erschreckende Zahlen hervorgebracht hat, dass die allermeisten Fälle von häuslicher Gewalt gar nicht erst angezeigt werden. Dort ist eben auch davon die Rede, dass auch gegen Männer Gewalt ausgeübt wird, hinter verschlossenen Türen. Und sie stellt hier die Frage in die Runde, wie gehen Sie in der Beratungspraxis mit solchen wechselseitigen Gewaltverhältnissen um? Und dann schreibt uns auch ein anonymer Mann hier, dass er auch Szenen bei sich zu Hause erlebt hat mit seiner Frau, die ihm Sorgen gemacht haben. Ich versuche das jetzt hier mal ein bisschen zu zusammenzufassen, was er uns hier schreibt in einer sehr langen E-Mail. In einem Streit verstellte mir meine ehemalige Partnerin den Weg aus dem Zimmer. Ich bat sie viele Male inständig, dass sie mich rausgehen lässt. Diese Verweigerung empfand ich als äußerst erniedrigend, wenn ein erwachsener Mann eine dringende Bitte äußert und nicht gehört wird. Nach 20-maliger Bitte habe ich sie zur Seite geschoben. Und er schreibt hier ein sehr spezifisches Beispiel, was aber häufiger in der Wahrnehmung vorkommt. Der Mann bittet darum, dass die Situation zu einem späteren Zeitpunkt geklärt wird, weil alle Beteiligten sehr emotional sind. Er schreibt ja auch, natürlich müssen Männer unbedingt lernen, kommunikativer und deeskalierender zu sein. Gewalt ist nie eine Alternative, aber auch Frauen überschreiten häufig unwissentlich diese Grenze. Zwei E-Mails zu diesem Thema. Kommen wir zurück zu der Frage, wechselseitige Gewaltverhältnisse bei Geschlechtern. Eva von Schönhüpf, wie gehen Sie damit um?
Also wir erleben, dass das oft Abwehrreaktionen sind der Frauen, gegen Gewalt zu reagieren. Das wird dann auch als wechselseitige Gewalt angezeigt. Also wenn dann die Polizei zum Beispiel kommt, die Frau erstattet Anzeige, dann erstattet der Mann in der Regel auch Gegenanzeige. Ja. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, okay, welche Art von Gewalt üben Männer gegen Frauen aus und welche Art von Gewalt körperlich, also was ist eine Frau in der Lage für eine Gewalt anzutun, sozusagen einem Mann, da gibt es einen Unterschied. Und genau, und das sind so die Situationen, weswegen die Frauen bei uns sind, was wechselseitige Gewalt in den meisten Fällen ist diese Abwehr von Frauen gegen Gewalt.
Er schrieb hier tatsächlich also weniger von einem wirklich, also, ich sag mal, physischen Gewaltvorfall, sondern eher von so einer Eskalationssituation offenbar, die er da empfunden hat. Max Lindner.
Also genau, ich finde es ganz, ganz wichtig, das differenziert zu betrachten. Grundsätzlich muss man natürlich dazu sagen, und das erleben wir auch in den Einrichtungen bei uns, dass es gibt keine Beziehungskonstellation, in der es nicht auch Gewalt geben kann. Und das erleben wir auch, dass sich die die gewaltausübenden Personen dann melden, also auch Frauen oder die auch etwas dagegen tun wollen. Also das gibt es, aber es wurde ja gerade schon vielfach gesagt und da gehen wir auch voll mit. Man muss sehr genau schauen, welche Gewaltform und auch genauso die Frage in zu welchem Zweck wurde sie ausgeübt? So, ne? Also diese situative Gewalt, dieser Schutz oder diese Abwehr, oder wird die Gewalt ausgeübt, um Macht und Kontrolle zu behalten? Und wenn wir bei dem Thema sind, dann sind wir bei männlicher Gewalt. Und wie Sie es auch schon gesagt haben, je physischer die Gewalt ist, umso männlicher wird sie.
Und was gravierender aber ist, und in den Folgen auch gravierender.
Absolut, absolut. Und was natürlich ein wichtiger Punkt ist, deswegen so die Frage, was ist denn mit wechselseitiger Gewalt, wie geht das denn weiter auch in den Beziehungen? Über 60% der Beziehungen, in denen die Gewalt, die durch unsere Teilnehmer ausgeübt wurde, diese Beziehungen bestehen weiter. Und da muss man sich das natürlich sehr genau anschauen. Schauen und auch schauen, wenn es im Interesse der Betroffenen, der Partnerin ist, auch zu gucken, was kann man denn irgendwie in dem Konfliktverhalten dieses Paares oder so tun, um so Eskalationen zu vermeiden? Weil es gibt ja zwei Dinge. Es gibt die ausgeübte Gewalt und da gibt es überhaupt kein Missverständnis, wer dafür verantwortlich ist. Das ist immer die Person, die diese Gewalt ausgeübt hat. Das ist der Mann. Der Täter hat die Verantwortung für sein Tun zu 100%. Niemand anders steuert seine Hand.
Ich glaube, da steht gar so. Keine Frage. Ne?
Genau. Das ist leider herrscht da nicht so absoluter gesellschaftlicher Konsens drüber. Muss man einfach mal so sagen.
Ja, dass genau. Gewalt gern gerechtfertigt
Deswegen
wird.
Deswegen möchte ich das immer wieder betonen. So. Aber es gibt ja auch den Weg dorthin, also das davor. Die Gewalt geschieht ja nicht so völlig aus dem Kalten heraus, sondern es führt einen Weg dahin. Und wenn ein Weg dahin führt, gibt es auch die Chance einzugreifen und zu handeln. So. Und da natürlich dann irgendwie zu schauen, wie kann man in so Paaren, die sage ich mal, viel Konflikte austragen oder so, natürlich, wie kann man auch mit denen arbeiten, um da irgendwie darauf hinzuwirken, dass die nicht so eskalieren. Genau. Das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte.
Linda Schilling ruft uns an aus Halle. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen, hören
wir sind
Sie
ganz,
mich?
Ja, wir sind ganz Ohr. Ich wollte Ihnen gleich einfach die Bühne bieten.
Genau. Also ich habe in meinem Leben auch schon Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt erlebt. Ich bin vom Beruf Arzthelferin und vor allem im beruflichen Setting kommt es immer wieder zu Übergriffen von männlichen Patienten. Das ist dann mal so ein dezenter Griff an die Brust oder eine abfällige Bemerkung, wo ich auch denke, so, das hat eigentlich in dem Moment nichts zu tun. Ich bin aus professionellen Gründen einfach nah am Menschen dran und kann meine Schutzzone nicht wahren. Und dass das von Männern insbesondere dann ausgenutzt wird, finde ich erschreckend. Zeigt auch, wie Männer, vor allem auch ältere Männer, über Frauen denken und diese Objektisierung sozusagen. Eine Situation war besonders tiefgreifend. Da war ein Mann zu einer Untersuchung und hat dann aus dem Nichts, also ich hatte was im Computer eingegeben und stand dann hinter mir und hatte seinen Penis in der Hand und hat mir den ins Gesicht gehalten. Das fand ich überhaupt nicht gerechtfertigt, weil das gehört da einfach nicht hin. Ich habe weder darum gebeten, noch irgendwie ihn dazu aufgefordert oder irgendwas. Und das hat mich in dem Moment bin ich erstarrt und habe quasi meine professionelle Struktur durchgezogen und habe versucht, da gar nicht drauf einzugehen, das auszublenden. Aber als er dann raus war, bin ich quasi zusammengebrochen und dachte, was ist hier gerade passiert? Also ich war in dem Moment auch dem Mann ausgeliefert. Also er hätte mir den Weg zum Ausgang versperrt. Da hatte ich auch keine Möglichkeit. Ich habe das Ganze zur Anzeige gebracht und ein paar Monate später kam dann die Antwort von der Staatsanwaltschaft, dass die Anzeige fallen gelassen wurde, weil kein öffentliches Interesse besteht. Und das war dann sozusagen die zweite Erniedrigung. Und ich, für mich ist das absolut unverständlich. Erstens, wie sich ein Mann sowas rausnehmen kann, sowas einfach zu tun. Also er hat wohl bei der Polizei ausgesagt, ich hätte mit ihm massiv geflirtet. Aber also für mich ist, selbst wenn ich mit ihm geflirtet hätte, dann hätte ich vielleicht an seiner Stelle mir seine Nummer zugesteckt, aber nicht so eine Grenze überschritten. Und ja, letztendlich ist nichts passiert. Das, was bei mir passiert ist, ist im Prinzip, dass ich mich immer wieder gefragt habe, was habe ich ihm irgendwie ein falsches Signal gegeben? Immer dieses Infragestellen, dieses Anzweifeln. Bin ich vielleicht doch schuld? Und das wird man auch nicht los. Das begleitet einen, das schwebt wie so ein Damoklesschwert immer über einem. Habe ich jetzt, weil ich hier über die lustige Bemerkung desjenigen gelacht habe, ihm vielleicht eine Tür geöffnet, dass er mich benutzen kann? Und das ist wirklich schwierig.
Eva Schönöpp.
Das ist nochmal so ein Beispiel, warum, denke ich, viele Frauen nicht anzeigen. Ja, also es ist wirklich so ein Beispiel, wo sichtbar wird, wie wenig wirklich passiert oder wie wenig man, wenn Aussage gegen Aussage steht, gerichtlich tun kann. Und ich glaube, da braucht es gesamtgesellschaftlich auch noch eine Entwicklung. Ja, dass Frauen besser geschützt werden, auch besonders in solchen Berufen und genau, dass man da einfach einen besseren Schutz erfährt und besser auch auf diese Anzeigen dann reagiert wird. Ja, das, aber es ist ein gesetzlicher Rahmen, der Gesetzgeber gibt den Rahmen und ich glaube, das ist eine große Begründung dafür, warum so wenig Frauen anzeigen.
Hat der Arbeitgeber wenigstens diesen Patienten von der Liste geschmissen?
Ja, der hat Hausverbot gekriegt, postwendend. Also da hatte ich volle Unterstützung, weil das einfach keinen Platz hat an einem beruflichen Setting. Aber ich habe auch schon, also ich hatte schon mehrere Arbeitgeber, habe das auch anders erlebt. So wie, hab dich nicht so und ist doch nicht so schlimm. Also auch das gibt's leider auch von Seiten des Arbeitgebers.
Was würden Sie sich wünschen, was aus dieser Erfahrung heraus, was würden Sie sich wünschen, auch für andere Frauen, die davon betroffen sind?
Also ich würde mir einfach wünschen, dass Frauen mehr Handwerkszeug auch gerade in so Dienstleistungsberufen oder Pflegeberufen an die Hand kriegen und dass da einfach auch schon in den Berufsausbildungen mehr sensibilisiert wird, wo ist meine Grenze, was darf ich machen und was ist professionell und wo verschwimmt es halt, wie kann ich mich auch schützen. Weil natürlich muss ich zu einem Patienten sagen, bitte machen Sie sich obenrum frei. Aber dann ist das ja nichts Sexualisiertes. Wenn der dann aber der Meinung ist, er kann mir an den Arsch fassen, dann ist es, dann ist das sexualisiert, ne? Und dass man da einfach vielleicht nochmal genauer hinschaut und den Frauen mehr Skills an die Hand gibt und auch mehr drüber spricht.
Das tun wir jetzt auch in diesem Moment.
Genau.
Ich glaube, es ist einer von Hunderttausenden von Fällen. Das ist leider Alltag, befürchte ich.
Ja.
Wenn es vielleicht nicht unbedingt diese Szene, aber andere und vergleichbare sind. Linda Schilling, ich danke Ihnen sehr, dass Sie das
Vielen
beschrieben
Dank.
Haben. Und wünsche trotzdem noch viel Spaß bei der Arbeit. Trotz dieser Dankeschön. Schrecklichen Dinge, die da zum Teil auch passieren. Ist das Bewusstsein in der Arztpraxis insgesamt dann auch gestiegen, auch für die ganzen anderen Dinge, die Sie beschrieben haben, die nicht so extrem waren?
Ja. Hm. Ja, und ich denke, jede Frau, die sowas erlebt, egal wie banal oder wie klein oder beiläufig das ist, sollte im Kleinen wie im großen Rahmen, je nach Möglichkeiten, darüber sprechen, damit auch angefangen im beruflichen Setting, in dem Team einfach dafür sensibilisiert wird. Weil manchmal sagt man, oh, der hat mir gerade an die Brust gefasst, und dann sagt die Kollegin, ja, das hat er bei mir auch schon dreimal gemacht. Mhm. Und dann denkt man sich so, ja, aber warum hast du mir das nicht gesagt? Dann hätte ich mich besser darauf vorbereiten und schützen können. Und ich denke, dass wir auch einfach aus diesem Schambereich heraustreten müssen, um uns gegenseitig stärken zu können und um uns zu schützen. Dass man halt nicht sagt, okay, es war meine Schuld, ich hatte halt einen tiefen Ausschnitt. Ja, dann hatte ich halt einen tiefen Ausschnitt. Das ist trotzdem keine Einladung, mir an die Brust zu gehen.
Linda Schilling, ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderung, danke Ihnen sehr für Ihre Worte.
Vielen Dank.
Viele Grüße nach Halle.
Danke.
Häusliche Gewalt, was dagegen tun? Wir haben versucht, die vielen Aspekte dieser Frage zu beleuchten und haben auch viele Geschichten gehört von Betroffenen, haben mit Männern, haben mit Frauen gesprochen. Eine Sendung, die Sie hören können in der DLF-App oder unter deutschlandfunkkultur.de. Evon Schönhüb, Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle Frauenraum in Berlin. Das ist eine Beratung für gewaltbetroffene Frauen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Danke. Und Max Lindner, der ist systemischer Antigewalttrainer bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit, häusliche Gewalt. Auch Ihnen vielen Dank.
Ja, sehr gerne.